Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.
Herzlich willkommen.
Und herzlich willkommen.
Ja, ein herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu einer tollen, das weiß ich jetzt schon, Episode von Lecker anders. Denn heute habe ich jemanden ganz Cooles hier im Podcast-Interview, nämlich den Joachim Schwichtenberg. Hallo, lieber Joachim.
Hallo, lieber Anoukia. Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf in diesem Podcast. Ja.
Ich freue mich auch. Und wir sind natürlich alle zweitalig, aber darum auch bei diesem Lecker anders. Würdest du dich für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht kurz vorstellen wollen, in welcher Sprache du auch immer magst?
Ja, da krach du nicht. Ich mach's im Deutschen. Mein Name ist Joachim Schwichtenberg. Ich bin waschechter Deutscher. Ich habe keine niederländischen Verwandten, aber ich bin an der niederländischen Grenze aufgewachsen und zwar in Aachen, wirklich in Sichtweite der Niederlande. Von daher schon meine Affinität mit den Niederlanden seit jüngsten Jahren. Ich habe schon im Kindesalter niederländisches Radio und Fernsehen gehört und nach Pfalz, das war die nächste Stadt, von dort aus waren es zu Fuß eine Viertelstunde. Also damals gab es noch Schlagbäume übrigens. Ja, und wie ist mit mir weitergegangen? Ich habe irgendwann, als ich so 10 Jahre alt war, wollte ich mal die Fußball-Bundesliga hören im Radio. Und dann kam vorher im Westdeutschen Rundfunk ein Kursus Niederländisch bei uns in Nederland. Und ich habe damals im Alter von 10 Jahren eine Postkarte genommen, diese frankiert, an den Westdeutschen Rundfunk geschickt. Und meine Mutter kam zu mir und hat gesagt, du hast ein Paket vom Westdeutschen Rundfunk, was ist denn da drin? Ich so, Niederländisch-Bücher. Ja, weil ich wollte natürlich auch verstehen, was ich höre. Also ich meine, so ein bisschen habe ich es natürlich verstanden und hatte den Klang des Niederländischen sehr früh in meinen Ohren. Und ja, vorm Abitur gab es die Möglichkeit, in einem gemeinsamen Grundkurs aller Aachener Gymnasien Niederländisch tatsächlich in der Oberstufe zu lernen. Habe ich natürlich gemacht, festgestellt, dass ich ja schon ordentlich konnte wegen dem Radiokurs und so. Hatte also schon einen ganz guten Startvorteil. Ich meine, andere hatten niederländische Mütter und Väter, die waren natürlich noch mehr im Vorteil, aber ich habe mich da gut behaupten können und habe also eine Menge Spaß am Niederländisch lernen gehabt. Und dann ging es zum Studieren nach Passau. Ich gucke auf den Vorlesungsplan. Ich wollte also Jura mit fachspezifischer Fremdsprachenausbildung machen. Englisch war gesetzt. Was ich nicht wusste, ist, dass die auch Niederländisch anbieten. Da habe ich gesagt, na, wenn die Niederländisch anbieten, das machst du mal, weil hier.
Und das in Passau, hör mal.
Wer macht in Passau Niederländisch? Ja, und was war sehr lustig. Und ja, ich habe dann also in Passau Niederländisch gelernt. Und das war echt grappig. Waren allein mal, ja, an dem Beginn waren wir mit so 10, 20 Menschen, die damit begonnen sind. Aber am Ende, na, gegen Ende zu, wurde es in diesem Kurs immer dünner. Also es gibt dann so die Königsklasse, das ist die fachspezifische Fremdsprachenprüfung Römisch 2. Klingt sehr martialisch, heißt, du löst auf Niederländisch, im niederländischen Recht, niederländische Fälle. Ne? Und das ist schon krass. Und also du hast die Sprache, dann hast du ein Rechtssystem, das komplett anders funktioniert und du hast ein zum Beispiel bürgerlich Wetbuch, ein bürgerliches Gesetzbuch in den Niederlanden, wo die Paragraphen alle andere Nummern haben wie in Deutschland. Die ganze Logik ist anders und so. Und dann fängst du an, darüber nachzudenken, wie ist der Vertrag zustande gekommen nach niederländischem Recht. Ja? Und das ist, das habe ich gemacht und am Ende waren wir nur noch zu zweit. Es war eine, der Kurs hieß Taalopleiding Nederlands voor Juristen, Ökonomisten en Kulturwetenschappers. Und es war eine Kulturwissenschaftlerin, die hat in Leiden Südostasienkunde gemacht. Und diese ganze Literatur über Indonesien, diese Sekundärliteratur ist alles auf Niederländisch, hat sie erkannt während ihres Studiums. Deshalb hat sie auch vertieft Niederländisch gemacht. Und ja, ich habe es gemacht, weil ich gedacht habe, ach, vielleicht gehe ich eines Tages nach Aachen zurück und helfe Niederländern, die ihre Verkehrsunfälle bauen oder schlimme Sachen, Ehescheidung, keine Ahnung. Also wofür man Anwalt halt braucht im deutsch-niederländischen Kontext, das war so meine Idee. Ist nicht so gekommen, aber ich habe es durchgezogen. Ich hatte eine wunderschöne Urkunde, die man sich dann auch an die Wand hängen kann. Und ich bin der Einzige bundesweit, der diese Urkunde jemals sich an die Wand hängen konnte, weil danach wurde das Ganze wieder mangels Interesse eingestellt.
Ja, bei zwei Leuten, da kann ich mir das vorstellen, das ist nicht ökonomisch. Aber hör mal, Joachim, ich habe jetzt schon alleine zwei neue Sachen von dir gelernt. Also A, ich wusste nicht, dass du aus meiner Ecke sozusagen kommst, ja. Also darf man ja sagen, fast so Rheinländer bist.
Ja, ne? Klar,
Rheinländer. Aachen. Ja. Das finde ich schon mal cool. Und dann habe ich auch nicht gewusst, dass du Anwalt bist. Ich dachte, du machst Kommunikation. Mhm. Jetzt musst du mir mal erzählen, was ich da gehört. Wo ist die Advokat, oder der deutsche Anwalt, die Kommunikationsspezialist geworden?
Genau, heel lang verhaal. Nou ja, ik was nooit advocaat in mijn leven, maar ik heb rechtsgeleerdheid gestudeerd. Maar na het afronden van mijn juridische studies ben ik toch een beetje een andere weg opgegaan. Ik heb die richting een beetje geändert. Mhm. Und zwar gab es ein Schlüsselerlebnis. Ich war ja auch noch in England. Ich habe im King's College in London auch einen juristischen Abschluss gemacht, ein Diploma in Legal Studies. Und da habe ich einen netten Anwalt kennengelernt in England. Der war wirklich super cool, Clive Friedman. Und der hat mir gesagt, Joe, your life is not about wives, racks and wills. Ich übersetze das mal kurz in Deutsch. Wife, racks and wills ist Synonym für Ehescheidungen, Autounfälle und Testamente. Das beschreibt so im Englischen den Wald- und Wiesenanwalt so ein bisschen.
Habe ich noch nie gehört. Lecker anders schon jetzt.
Lecker anders, ja. Das heißt also, sag, jo, du bist ein netter Typ, aber so echt so der klassische Jurist, das ist, glaube ich, nicht so deins. Und ich habe darüber nachgedacht und da denkst du, boah, ey, du bist jetzt in England und tust dir diesen ganzen Spaß an, anderes Rechtssystem, anderes Land und so. Und dann sagt dir einer ins Gesicht, ist das eigentlich das Richtige für dich? Und er hatte so recht. Ich habe gesagt, ich mache Jura in Würde und Anstand zu Ende, um dann mal zu gucken, was ich damit mache. Und dann bin ich ins Radio gegangen. Ich hatte nämlich die tolle Chance, bei einem Zulieferer für Antenne Bayern juristische Themen zu machen. Mein Umtauschrecht im Winterschlussverkauf und so. So kam ich in die Wirtschaftsredaktion. Eigentlich wollte ich nur die Wartezeit überbrücken, weil nach dem Jurastudium macht man ja so ein Rechtsreferendariat. Mhm. Ja. Aber dazu ist nie gekommen, weil ich bin dann hängen geblieben in der Welt der Medien, der PR. Und ja, nach dieser Zeit bei diesem Zulieferer für Antenne Bayern, Priback Wirtschaftsredaktion, war ich dann 13 Jahre im Haus der Bayerischen Wirtschaft, habe da am Ende die Medienabteilung, die MBW Medienberatung der Wirtschaft, da die Mediendienste geleitet. Und ja, war PR-Profi durch und durch nach dieser Zeit. Und ja, so haben sich meine Wege geändert. Die Fortsetzung meines juristischen Werdegangs hat nie stattgefunden und wird vermutlich auch nie mehr stattfinden. Aber irgendwie hat es auch nicht geschadet, dass ich mal Jura studiert habe.
Ja, wer weiß immer, wofür etwas gut ist. Ne? Genau. Aber sag mal ganz kurz, in den 13 Jahren, dass du dann beim Radio warst, habt ihr da auch dann noch eine Verbindung mit Nederland gehabt oder was hat mir dann privé dann zakelijk?
Ja, het was een beetje tussen allebei. Mhm. Ja, omdat, ja, ich war eigentlich in München bei einer Organisatie, Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Dort was, das waren unsere Gesellschafter, mhm. Das war eine Tochtergesellschaft davon. Das war so ein bisschen Vero NCW von Deutschland oder von Bayern, von Delstadt Bayern. Und ja, in dieser Organisation, dieser Arbeitgeberorganisation, kam ein Kollege zu mir, hat gesagt, ich habe hier eine schöne Einladung, da kommt irgendeine Delegation aus den Niederlanden, ich habe keine Zeit, das war so quasi der Außenminister, hast du nicht Lust, da hinzugehen? Und ich sage, ja klar, er hat also gewusst, dass ich Niederländisch irgendwie gemacht habe und so. Und ich sagte, ja, wir hatten ja so Lebensläufe im Intranet und da stand Niederländisch. Und dann hat er mich also gescoutet. Ich bin dahin und ich habe damals kennengelernt unter anderem Erik-Jan Hengstmengel, der im deutsch-niederländischen Geschäftsforum so die Spinne im Netz war mit vielen anderen zusammen. Super. Mit Lex Meymann, der da eine Rolle spielte, Fred von Putten, das waren damals so die Hauptakteure in diesem deutsch-niederländischen Geschäftsforum. Und die haben gesagt, Mensch, ein Deutscher, der eine Affinität mit den Niederlanden hat, hast du nicht Lust, bei uns mitzumachen, Mitglied zu werden? Und ja, da bin ich dann reingeraten und auch ganz schnell Vorstandsmitglied dann auch geworden und habe mich dann auch mit viel Begeisterung um diese deutsch-niederländischen Business-Themen gekümmert in unserem Netzwerk. Und ja, das war dann auch mitentscheidend dafür, dass ich dann später auch tatsächlich in die Niederlande gekommen bin.
So, das ist jetzt ein schöner Cliffhanger. Aber bevor du den auflöst, muss ich noch mal ganz kurz sagen, wir zwei haben uns ja auch in München kennengelernt. Genau. Ne, beim Business, das Geschäftsforum ist dann ja umformiert worden in den deutsch-niederländischen Business Club, wo ich auch Gründungsmitglied von sein durfte. Ja. Und da haben wir uns ja getroffen. Und darum freue ich mich, dass wir uns jetzt hier im Podcast wieder treffen, damit ich eigentlich viel mehr von dir erfahre als in der ganzen Zeit, dass ich in München war.
Übrigens, lieber Anouk, das ist eine tolle Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart. Diese Gründung von diesem Business Club Deutschland-Niederlande, da bin ich ja auch nicht ganz unschuldig dran. Nämlich damals ist der Vorstand des deutsch-niederländischen Geschäftsforums zu mir gekommen, weil ich ja heute beruflich schwerpunktmäßig andere Dinge mache. Coaching, Strategieberatung, Organisationsentwicklung und Führungskräfteentwicklung. Und die haben gesagt, das ist doch ein Strategiethema. Könntest du mit uns nicht einen Workshop machen, wie wir dieses deutsch-niederländische Geschäftsforum auf eine zukunftsfähige Basis stellen? Sowas wie Erstellung von Zukunftsbildern und Strategien, das ist ja eigentlich auch mein Ding. Ja? Und dann habe ich also tatsächlich damals mit dem Vorstand im Generalkonsulat in München auch mit diese Veranstaltung dort gemacht. Das war mit eines meiner ersten Projekte, die ich dann auch damals für die Trillion in München gemacht habe. Und schafft wieder die Verbindung an der Stelle. Aber das nur so kleiner Overlap.
Sehr, 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 sehr schön. Ja, und ja, das ist ja auch wichtig, ne, sich zu überlegen, wo steht man, wo will man hin? Ne? Wie soll das Ganze aussehen? Ne? Wie, aber jetzt zurück zu deinem Cliffhanger, weil wie hat sich denn dann noch in die Niederlande gebracht? Wo warst du?
Ich war in Den Haag. Ja, die typische niederländische Frage lautet immer, bin je Hagenaar of Hagenees? Also die Niederländer unterscheiden danach, ob man auf dem Sand geboren ist oder nicht. Also,
und was ist die Antwort?
Ich glaube, nach der Definition bin ich Hagenaar, oder?
Ich kann es ja ehrlicherweise nicht sagen, aber wir können einen kleinen Aufruf starten für alle, die es hören und es wissen, es unter die Kommentare zu schreiben in sozialen Medien. Ja.
Jedenfalls habe ich gewohnt in Mariahuve. Und das ist ein netter, kleiner, unscheinbarer Stadtteil von Den Haag. Und warum betone ich das? Viele Deutsche, die in die Niederlande gehen, landen in so einer Expat-Community. Gerade in Den Haag ist die Gefahr sehr groß. Du kommst neu in die Stadt, du brauchst schnell eine Wohnung, gerätst an einen Makler. Schon mal ein ganz wichtiges Kriterium, ja. Wenn der Makler nur Englisch spricht, dann zahlst du das anderthalbfache für deine Wohnung. Entschuldigung, aber es ist einfach, es gibt den einen Mietmarkt für die ganzen Menschen, die in Botschaften und internationalen Organisationen arbeiten. Und ich habe gesagt, nein, ich will unter echten Niederländern leben. Und deshalb habe ich mich ganz klassisch bei so einer Wohnungsbaugesellschaft VOTHOF Rheinland gemeldet und ganz brav meine Formulare ausgefüllt. Und ich fand das sehr lässig, dass ein echter Deutscher sich beworben hat. Ich dann auch befragt habe, gesagt, ach, der Typ, der macht einen ganz netten Eindruck und der ist wahrscheinlich auch recht verträglich, so was die Nachbarschaft verträgt, dann hatte ich das große Glück. Ich meine, Wohnungen sind in den Niederlanden heute extrem knapp, sie waren damals auch schon knapp. Aber
was ist denn damals, Marin, weil vielleicht haben wir zur gleichen Zeit in Den Haag gelebt.
2015?
Da bin ich gerade weggezogen.
Könnte sein,
dass hätte ich meine Wohnung haben können. Die war auch super. Die war sogar mega, die Wohnung. Tische, Schreveningen-Tische, Kalkdein-Inn. Eine Traumwohnung. Ach, hätten wir das mal vorher gewusst, Joachim.
Nun gut. Ja, das ist.
Und was hast du da gemacht? Also, was hast du, war hab ich gewerkt?
Bei der Deutsch-Niederländischen Handelskammer.
Bei der DNHK
war ich. Und da habe ich den Bereich PR und Öffentlichkeitsarbeit damals verantwortet. Und das war eine super coole Zeit. Ich glaube, am 10. Oktober findet wieder der Deutschlanddach statt, der Deutschlandtag in Amersfoort dieses Mal. Damals war es Utrecht. Wir haben den allerersten Deutschlandtag damals organisiert in meiner Zeit, wo ich damals in Den Haag war. Das war super. Dann gibt es dieses Magazin Markt von der Deutsch-Niederländischen Handelskammer. Wir haben damals einen gewaltigen Relaunch gemacht. Wir haben das ganze Heft auf den Kopf gestellt. Und so wie es heute ist, so viel von der Gestalt, das haben wir damals erarbeitet in diesem Team, in unserem PR-Team. Das war also eine coole Zeit, wobei ich sagen muss, das sind natürlich Prozesse, die gehen über Wochen, Monate. Da haben natürlich auch meine Vorgänger und Vorvorgänger schon an diesen Dingen gearbeitet, um mich da auch nicht mit falschen Federn zu schmücken. Aber das Team hat natürlich da Gewaltiges geleistet in dieser Zeit. Also dann gab es damals Niederlande EU-Ratspräsidentschaft. Es gab große Themen, das Freihandelsabkommen TTIP, Mark Rutte, damals eben als EU-Ratsvorsitzender, Schlüsselspieler, die Briten standen kurz vorm Brexit. Frau Merkel kam zum Roosevelt-Preis nach Middelburg, hat dann noch mitgemacht bei unserem Dach von der Deutsche Tal, beim Tag der deutschen Sprache und so weiter und so weiter. Also, und dann, die Krönung, die Königsdisziplin, der niederländische König, nach München, der niederländische König besucht ja immer mit einer Wirtschaftsdelegation ein Bundesland. Mhm. Und ja, in meiner Zeit war es Bayern.
War es München, ja, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Ja. Tolles Programm auch. Hast du das dann begleitet, Joachim? Warst du da dabei?
Ja, ich habe da ganz viel im Vorfeld für Merkel geschrieben, an der Vorbereitung auch der niederländischen Seite viel mit Research beigetragen. Ich habe im Hintergrund das ein oder andere da auch mitmachen dürfen. Also das war, muss ich sagen, wirklich eine tolle Sache, eben die niederländische Seite und die bayerische Seite zusammenbringen. Und das ist so ein Herzensthema von mir. Mhm. Viele niederländische Betriebe aus dem Deutschland gehen, aus dem Festering da gehen, oben fokussiere ich sehr stark auf das Westen von Deutschland. Sie gehen ergens nach Nordrhein-Westfalen, auf Niedersachsen. Und ja, das ist natürlich auch das dicht auch vor den Füßen natürlich. Aber wie muss ich es sagen? Deutschland ist ein Land mit viel Chancen, aber die Chancen liegen vor der Tür, aber nicht auf der Türmat.
Mhm, schön gesagt.
Wir müssen doch mal ein bisschen weiter gucken. Und ja, die Seite von Deutschland ist natürlich, es läuft perfekt an bei viel von den Top-Sektoren in Niederland, viel von den innovativen niederländischen Betrieben. Na, meine Anbefehlung ist natürlich so jetzt als das Open von der Festering, das tue ich nicht so mal, da muss ich überwegen, was tue ich da. Mhm. Aber ihr mag nicht vergeten, die Abstände in Deutschland, von Düsseldorf nach München, das ist doch, selbst als ihr mit dem Flugzeug da naartoe gaat, ist altijd ein Tag nach dem Süden gaan. Und misschien ist es makkelijker, eine Festering da oben in het Süden von Deutschland, um die Kansen optimal zu nutzen. Maar das ist iets natürlich, weil Abwägungen muss trekken. Und ich mache jetzt auch hier, ich will jetzt keinen Standortwettbewerb hier entfachen. NRW, wo ich herkomme, gebürtig, ist auch ein wundervolles Bundesland, keine Frage. Aber die Niederlande haben auch wirklich im Süden, in Bayern, in Baden-Württemberg noch große, große Chancen. Und wenn ich unsere Außenhandelsstatistiken anschaue, kann ich niederländischen Unternehmen nur empfehlen, doch auch das mit in Betracht zu ziehen und dann einfach sorgfältig abzuwägen und das Richtige zu tun. Aber
ja. Ist ja augenscheinend interessant, ne? Zumindest so habe ich es erfahren. Ich habe ja auch in München jetzt gelebt, ne? Und tolle Stadt, ne? Tolle, also viele Möglichkeiten, viel Potenzial. Das Generalkonsulat in München ist top. Auch was die alles organisieren, tun und machen. Der Business Club ist natürlich top. Kleine Werbung an dieser Stelle. Aber es ist vielleicht auch immer die Frage, ne? Was ist das Thema, was ist das Geschäftsgebiet, ne? Und wo macht es Sinn, ne? Um entweder in München, ich sage jetzt mal Berlin oder eben in NRW sich aufzuschlagen. Also gibt für alles gute Gründe, weil es sind alles drei wichtige Standorte, aber immer gucken, ne? Was passt zu einem. Was sind denn so deine drei Tipps, Joachim? Was würdest du Unternehmen raten, wenn du drei Tipps geben dürftest, wenn sie sich auf dem deutschen Markt hier ausbreiten?
Na, zum Ersten bin ich jetzt helemaal mit dir eins. Je moet per Betrieb kijken, waar zitten de kansen. En daar moet je je Strategie van afhankelijk maken. Drie Dinge. Nou, het Erste, ich soll sagen, de Duitse Taal. Je mag niet onderschatten, viele niederländische Betriebe, ja, ich denke, viele Niederländer glauben, sie kommen in Deutschland mit Englisch irgendwie über die Runden und das Problem ist nicht das Englisch der Niederländer, das ist exzellent, das ist europaweit knapp unter den Briten, aber ansonsten hervorragend. Aber in Deutschland ist das leider nicht so fluffig. Also wenn ich irgend so ein in der mittelständischen Wirtschaft gerade mit Englisch habe ich da so ein bisschen meine Mühe, die gleiche Lockerheit, die gleiche Klarheit herzustellen. Zum Zweiten, ja, Niederlandische Sache, vaak over Deutsch ist, ihr habt von der Hierarchie, von der Formalität hier, das Formelle, das Strenge, das Hierarchische. Ja, da muss ihr ergens mehr können umgehen. Ne? Das muss man irgendwie mit bedenken, dass die Förmlichkeit, die Hierarchie, die Bürokratie, wurde auch vaak gesagt, das muss man einfach professionell handhaben. Mhm. Man muss einfach professionell diese Faktoren mit in Betracht ziehen. Ja, die Manier von Werken in Deutschland, das mag ein sehr großes Niederland sein, echt von Agilität, iteratives Denken, exploratives Denken, experimentieren. Niederland sein von Doen, Deutsche sein von Planen machen, Strategie und so fort. Dus, in het Nederlands is het, gaan we even doen, hè? We zijn van, hup, dat gaan we even doen. En in Duitsland is het, oh, ja, da müssen wir erstmal einen Prozessplan erstellen und der Entscheidungsprozess wird sich über Wochen und Monate hinziehen. En ja, da wordt je misschien als Nederlander, als je ambitieus bent, op een bepaalde moment gek van, hè? da moet je gewoon, realiseren. Viele Niederländer denken einfach, nou, Duitsland, 4,8 keer zoveel mensen, hè? En dat betekent voor ons een markt die 5 keer zo groot is als Nederland. En dan proberen ze gewoon hun succesverhalen van de Nederlandse markt op Duitsland te transfereren. En dat functioneert niet immer goed, weil Deutschland is lekker anders.
Da bin ich natürlich ganz eins mit dir, Joachim. Ja, danke schön für die guten Tipps. Ich glaube, die kann man einfach nicht oft genug hören, ne? Und sich auch wirklich, gerade wenn man interessiert ist, an einem anderen Markt, sich so immer wieder vor Augen zu halten. Das war so beruflich. Was ist denn jetzt so, ich sag mal, im Leben? Ne? Ihr habt nur in Nederland gewohnt, in Den Haag, von mij een van de mooiste steden van Nederland. Maar goed, ich habe mit plezier gewohnt. Du hast in Deutschland gewohnt, in Aachen, in München. Großer Unterschied auch nochmal. Ne? Was ist denn so lecker anders im, ich sag mal, Leben oder im Privatleben, wenn es um Deutschland und die Niederlande geht?
Ich habe in den Niederlanden immer sehr genossen die Informalität, die Möglichkeiten auch Menschen kennenzulernen, die Offenheit. Mal ein Ding, Nederlands, die Taalbeheersing, die Beheersing von Nederlands ist essentiell, auch wenn es um Nachbarn geht oder so. Also du reißt gleich die ganze Barriere ein. Niemand hat Probleme, weil es ja immer gesagt wird, es gibt Ressentiments, so ein Quatsch. Also wenn du Niederländisch sprichst in den Niederlanden und ein bisschen den Versuch startest, dich an die Kultur des Landes anzupassen, dann rennst du offene Türen ein bei den Menschen. Die sind wirklich unheimlich dankbar, neugierig. Also was bringt diesen Verrückten dazu, hier zu leben unter uns? Ja, also sehr positiv. Sehr, sehr positiv. Jetzt lebe ich in Oberbayern, in Weilheim, in einer Welt südlich von München, zwischen München und Garmisch-Partenkirchen. Es ist ein kompletter Kontrast. Das mal ganz grundlegend, auch was die Art, wie man Menschen kennenlernt. Ja, ich bin zum Beispiel hier in Weilheim im Rotary Club. Und was hat sich verändert? Beruflich hat sich doch, ich muss das Berufliche auch nochmal sagen. Also ich bin ja jetzt heute Berater für Familienunternehmen, Familiebetreiben. Ne? Mhm. Und ich arbeite sehr stark an der Basis, an Themen wie Strategie, Organisation, Führungskräfteentwicklung, das ist sehr viel hemdsärmeliger. Man teilt in Nederland was ein bisschen von einer Apparat, ja. Ich sage immer, so eine DNHK ist ein Apparat. Das meine ich gar nicht negativ. Große Organisationen haben auch große Veränderungsmöglichkeiten. Aber oft stehen sie sich auch auf den Füßen. Und wenn ich für ein Unternehmen arbeite, dann arbeite ich am Menschen. Und ich glaube an die inspirierende Kraft von Menschen. Und ich glaube auch an Netzwerke. Es ist nicht so wichtig, was für ein Label draufklebt. Entscheidend ist der Mensch am Ende des Tages. Und deshalb bin ich froh, in dem, was ich heute auch beruflich tue, muss ich auch sagen, mit total netten Kollegen in einer Arbeitsumgebung, die ich einfach auch mag und schätze, das tun zu können. Und wenn du so willst, ein totales Reframing meines Lebens, aber ich bin total happy damit. Und was das Allerwichtigste ist, ich habe meine Frau hier natürlich kennengelernt und nachdem ich aus den Niederlanden zurückgekommen bin, wie das Schicksal so will. Und auch das ist eine total lustige Begebenheit. Man hat da so sein erstes Date, man tauscht sich so aus, was man im Leben so gemacht hat. Man erzählt, dass man auch in den Niederlanden gewesen ist. Das ist ja, ach ja. Und dann hat sie auch noch einen verwandtschaftlichen Bezug in die Niederlande. Es ist natürlich total verrückt, eine waschechte Garmischerin, die
es ist auch Zufälle gibt's nicht, Joachim. Das ist schön, dass du das sagst. Wie lange warst du in Den Haag? Ganz kurz mal.
So. Ja, ich glaube, es waren so anderthalb, zwei Jahre sowas im Dreh. Ja.
Was war denn für dich so das, wo du sagst, also ein kleiner Kulturschock, als du da in Holland angekommen bist? Gab's das?
Ja, so ein bisschen, also das niederländische Polderen, dieses ständig Kompromisse suchen, dann iedereen will so ein Sechertje haben, also dass man wirklich so, wenn man in einer Runde Dinge diskutiert, jeder alles nochmal gesagt haben will, die Meinungsfreude der Niederländer, während Deutsche doch eher so taktierend sind. Was ich auch so ein bisschen interessant finde, wenn Deutsche und Niederländer zusammenarbeiten oder zusammen was machen, also man kann sich auf dem höchsten Niveau treffen, aber man kann auch, es ist dann auch oft so, zum Beispiel, wenn Niederländer sich nicht so wahnsinnig gewertschätzt fühlen, dann nehmen die sich plötzlich zurück, dann sind die plötzlich nicht mehr so meinungsfreudig und plötzlich Deutsche, die eher diplomatisch und zurückhaltend sind, die sagen dann ständig ihre Meinung. Und dann sind die Menschen nicht mehr authentisch und dann liegt das alles über Kreuz und was im Pass steht, ist dann sowieso nicht mehr interessant und ich sag mal, also in so einer Umgebung brauchst du einfach charismatische Menschen, die sagen, hey, stopp, wir brauchen ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Sache, an der wir arbeiten. Und deshalb war es für mich auch so lehrreich. Ich liebe ja Zielbilder, ich liebe Strategiehäuser. Das sind so die Dinge, mit denen wir uns heute, ich mich heute beschäftige. Und das hatte so alles, das war für mich so auch dieser Kulturschock, den du erwähnt hast, der hat bei mir was losgelöst, was mich eben auch in meinem heutigen beruflichen Tun sehr inspiriert. Weil ich habe immer auf so einer Metaebene gedacht, was passiert hier eigentlich? Ja? Ich habe mich nie persönlich darüber aufgeregt, dass Dinge funktioniert haben oder nicht, sondern ich habe immer die Frage gestellt, warum funktionieren sie eigentlich nicht? Was ist hier in die Menschen gefahren, dass das plötzlich so und nicht anders ist? Und dadurch, dass ich immer so diese analytische Stimme in mir hatte, habe ich gesagt, vielleicht solltest du das einfach machen in deiner zukünftigen beruflichen Laufbahn. Und so bin ich also aus diesem Thema PR und Kommunikation in diese Ecke Coaching und so gekommen, also Coaching und Strategie und Organisationsentwicklung und stelle fest, das Arbeiten an und mit Menschen macht mir viel mehr Freude. Und das war mein Eye-Opener. Den Haag hat mir in der Hinsicht die Augen geöffnet. Das war mein Kulturschock, mein positiver Kulturschock. Der hat in mir was angetriggert. Und ich bin, mit den Konsequenzen kann ich prima leben.
Oh, das hört sich so schön an, Joachim. Um nach Nederland zu gehen und eigentlich auszufinden, von was ihr precies wollt, zurückzukommen, eine tolle Traufrau zu finden. Also Happy End, würde ich sagen. Und alle, die jetzt denken, oh, das ist interessant, Joachim, die muss ich ganz obsuchen. Da muss ich mal vielleicht mal das ein oder andere Thema angehen. Also wir verlinken natürlich dein LinkedIn-Profil und deine Kontaktdaten, damit man in Ruhe mit dir auch in Kontakt kommen kann. Ja, ich könnte mich, weil wir haben ja jetzt echt nur so ganz kurze Themen angerissen von Sprache und Arbeit und Privatleben und natürlich den unterschiedlichen Ländern noch weiter in die Tiefe gehen. Aber jetzt drängen sich hier ganz dolle Entweder-oder-lecker-anders-Fragen auf, die du beantworten darfst.
Oh ja, ich bin gespannt.
Und ich bin auch gespannt. Kurz und knackig die Frage, wie sieht es aus? Ist es Käse oder Wurst?
Eindeutig Käse.
Hast du noch einen Lieblingskäse?
Ja, Dame.
Und was ist es, Küste oder Berge?
Oh.
Und du hast ja jetzt bei beides, einmal Den Haag als auch.
Nur beides heißen, aber im Zweifel Küste.
Und welche Küste dann?
Naja, schon die wilde Nordseeküste.
Was verbindest du damit? Also,
ganz konkret verbinde ich damit meinen Privatstrand. Ich nenne ihn immer meinen Privatstrand, den Wassenaarsches Lach. Das ist ein kleiner Strand bei Wassenaar, den bitte nicht jetzt alle dahin fahren. Dann ist nämlich die Idylle vorbei. Aber da sind ganz wenig Deutsche. Also die Perspektive ändert sich. Wenn man als Deutscher in den Niederlanden wohnt, freut man sich über einen Strand, wo nicht so viele Deutsche sind. Also an den heißen Wochenenden, wo dann alle ganz Nordrhein-Westfalen an der Küste ist. Nein, kleiner Scherz beiseite. Aber da hat man Dünen, da hat man so einen Berg, also da hast du Berg und Küste im Übrigen. Da gibt es eine schöne Brasserie auf einem Hügel, da kannst du schön in die Dünen schauen, da kannst du dem ganzen Treiben folgen, da siehst du die Wellen, wie sie ranbrausen. Und das ist mega idyllisch, dazu ein heißer Tee, perfekt.
Ja, Wahnsinn. Ja, ich hätte jetzt den warmen Schlag, Schokomel mit Schlag, zumindest jetzt, wo der Herbst und Winter wieder kommt. Aber wie sieht's aus mit Wein oder Bier?
An so einem Tag,
ja. Ist es dann da auch das Bayerische oder?
Ja, bin ich sehr patriotisch. Also da muss ich wirklich sagen, also bei allem Respekt vor Heineken und so, die weltweit natürlich einen guten Job machen, aber zum Beispiel Andexer, weil ich ja am auch am Pilsensee, da direkt um die Ecke, arbeite an Dexer, hervorragendes Bier. Und da bin ich sehr patriotisch als jemand, der seine berufliche Heimat auch jetzt da südwestlich von München hat, am Ammersee, am Pilsensee, Schloss Seefeld übrigens, wenn man mich mal besuchen will. Und ja, da ist Andex um die Ecke, also bayerisches Bier, eindeutig.
Das müssen wir beim nächsten Mal trinken, Joachim. Ich habe mich in das Tegernseer hell verliebt und ich liebe aber auch, darum bin ich da ganz diplomatisch, das 0,0 Heineken. Das ist eigentlich mein täglicher Begleiter beim Abendessen. Ich liebe das hier, 0,0 Heineken. Aber gut, es geht ja nicht um mich, sondern um dich. Frage, Diplomat oder Handelsmann?
Früher war ich Diplomat, heute bin ich eindeutig Handelsmann geworden. Ja, ja.
Schöner Übergang. Und jetzt eine vielleicht für dich und vielleicht kannst du es oder willst du es kurz erklären, eine Frage, die es wahrscheinlich in sich hat, die eigentlich immer gestellt wird, ohne da diese besondere Konnotation zu haben. Aber ich frage dich jetzt trotzdem, Fahrrad oder Auto? Und vielleicht magst du es erklären.
Ich hatte einen mega furchtbaren Fahrradunfall vor drei Monaten.
Es tut mir so schrecklich leid, Joachim.
Tage auf der Intensivstation. Bin froh, dass ich das wirklich jetzt einigermaßen überstanden habe. Und ich war vorher ein begeisterter Rennradfahrer. Ich bin im Moment froh, wenn ich vier Räder unter mir habe. Ich wage aber für die Zukunft keine Prognosen. Aber ein Rennrad, Race Vize sollte höchstwahrscheinlich nicht mehr wurde.
Joachim, da haben wir was gemeinsam, weil ich hatte auch einen ganz schlimmen Fahrradunfall, allerdings schon als ich 11 war und habe im Koma danach gelegen. Darum, als ich das auf Internet gelesen habe, dass du davon berichtet hast, ja, da habe ich sehr mit dir mitgelebt und ich freue mich so wahnsinnig, dich so lachend und glücklich hier wieder, also ich kann dich ja in der Kamera sehen, aber die anderen hören dich und schön, dass du wieder gesund bist, freue ich mich.
Weißt du, was Anouk wirklich ein großes Geschenk ist? Das möchte ich auch nochmal sagen. So viele Menschen, mit denen ich zusammen Sachen mache, sowohl beruflich als auch ehrenamtlich, die haben mir so dermaßen die Stange gehalten. Es gibt Menschen, die haben gesagt, hey, wir möchten das Projekt unbedingt mit dir machen. Ja, so what? Jetzt bist du mal ein, zwei Monate nicht auf der Bildfläche. Mach langsam, denk an deine Gesundheit. Wir passen uns da auch ein Stückchen an und wir gehen den Weg mit dir. Und das ist wirklich ein unheimlich tolles, wie soll ich das sagen? Es ist einfach eine sehr, sehr, es gibt einem sehr viel Ruhe und sehr viel Kraft. Und ich bin diesen Menschen sehr dankbar und natürlich auch vor allen Dingen meiner Frau, meiner Familie, die mich auch wirklich dadurch diese Zeit getragen haben. Und ja, es ein schreckliches, doofes Ereignis im Leben hat auch wieder seine guten Seiten, wenn du einfach siehst, was hinterher auch wieder kommt. Also man kann auch daraus positive Energie ziehen.
Ach, das hast du so schön gesagt. Dankeschön, Joachim, dass du das mit uns teilst. Und von diesem schönen, ich sag jetzt mal auch Tiefgang, wo man direkt denkt, ah ja, so was so eine Gemeinschaft auf einem für eine Stärke geben kann, ne? Dieses alleine vielleicht manchmal schneller, aber vor allem gemeinsam kommt man weiter. Weißt du, ist ja mein Lieblingslebensmotto. Zu noch einer ganz banalen Frage am Ende, wenn du mir erlaubst, reißt jetzt das nochmal ganz kurz raus hier in eine Oberflächlichkeit, aber ich hoffe, du erlaubst mir, deutsche oder niederländische Nationalelf, weil das ist immer die letzte Frage.
Ja. Nein, eindeutig die deutsche Nationalmannschaft. Wobei, es ist immer schön, wenn die deutsche Nationalmannschaft in der Vergangenheit ausgeschieden ist, dann noch ein bisschen länger mit der Elftal mitzufiebern.
Ja, dann nimmt man sich das Beste von zwei Welten.
Ja, genau.
Ach, ich danke dir für das schöne, lustige, informative, interessante Gespräch mit viel Lachen. Ja. Und dann zum Schluss auch nochmal ein paar richtig schönen, wahren, weisen Worten. Dankeschön, Joachim, für das Gespräch. Ich freue mich, entweder in München, Den Haag, Aachen oder wo wir uns auch beim nächsten Mal wieder begegnen werden. Vielleicht digitale Speeddaten, wenn du das Netzwerk auch so liebst wie ich. Hör mal. Und ja, bis ganz bald, sage ich einfach. Und für alle, die uns zugehört haben, hartelijk dank voor je interesse en dat je tot aan het einde ook meegeluisterd hebt. Ik kan me niet anders voorstellen dat je het ook zo'n leuk gesprek vond als ik. Und ich sage an dieser Stelle hartelijke dank, herzliche Grüße und bis ganz bald. Doei!
Das war's. Tschüss.
En tot gauw.
Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AH24x7. Thank you.